Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio ist Christian Röther. Schönen guten Morgen. In Indien läuft derzeit die größte demokratische Wahl der Menschheitsgeschichte. Die hindu-nationalistische Partei von Premierminister Modi will an der Macht bleiben und setzt dafür offenbar auch auf die Ausgrenzung von Musliminnen und Muslimen. Mehr dazu gleich hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danach geht es rund 8000 Kilometer Luftlinie nach Westen in ein anderes ehemaliges islamisches Herrschaftsgebiet. Dort, wo heute Spanien und Portugal sind, war einst das islamische Al-Andalus. Und ähnlich wie in Indien gibt es auch hier eine erinnerungspolitische Kontroverse um die islamische Vergangenheit. Indien wählt ein neues Parlament. Fast 1 Milliarde Menschen ist wahlberechtigt. Die Wahl erstreckt sich über einen Zeitraum von 6 Wochen, auch um sie mit dem Militär besser absichern zu können. Denn Wahlen in Indien machen auch Konflikte sichtbar und Themen mit gesellschaftlicher Sprengkraft, etwa den abwertenden Blick von Teilen der hinduistischen Mehrheit auf die größte religiöse Minderheit im Land, die muslimische. Der hindu-nationalistische Premierminister Modi steht jetzt in der Kritik, weil er sich feindselig gegenüber Musliminnen und Muslimen geäußert hat, um, so wird vermutet, seine eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Mehr dazu von Peter Hornung.
Im Publikum tausende Fans, glühende Anhänger von Narendra Modi. Und da wusste er, dass seine Worte ankommen würden. Früher, als sie an der Macht waren, haben sie gesagt, dass der Großteil des Reichtums des Landes den Muslimen gehöre. Das heißt, dass dieser Reichtum an diejenigen verteilt wird, die mehr Kinder haben. Sie, das ist die Opposition, die Kongresspartei, die in den Jahrzehnten ihrer Regierungszeit angeblich Muslime bevorzugt habe und das in Zukunft auch tun werde, wenn sie nach den Wahlen an die Macht käme. Wird das Geld, das ihr durch eure harte Arbeit verdient, bald an Eindringlinge weitergegeben? Seid ihr damit einverstanden? Eindringlinge, auch das ein Wort, das auf Muslime gemünzt ist. Insgesamt eine ungewöhnliche Wortwahl für den Premier. Denn im Vergleich zu den Scharfmachern seiner Partei tritt Modi zumeist deutlich gemäßigter auf. Oppositionspolitiker Priyank Kharge von der Kongresspartei. Die Reden des Premierministers vom 21., 22., 23. und 24. April sind nichts anderes als Hassreden. Er schürt die Feindschaft zwischen zwei Gemeinschaften und er verbreitet Fehlinformationen. Modi und seine Partei BJP, sie könnten unzufrieden sein mit der Wahlbeteiligung bei den derzeit laufenden Parlamentswahlen. Am ersten Wahltag, dem 19. April, waren gerade in den Hochburgen der Hindu-Nationalisten deutlich weniger Menschen wählen gegangen als erhofft. Für manche Beobachter eine Erklärung dafür, warum der Premier seine Rhetorik nun verschärft. Dass schon Wahlen stattfinden und gleichzeitig noch der Wahlkampf läuft, das ist eine Besonderheit in Indien. Über 6 Wochen verteilt gibt es 7 Wahltage. Ausgezählt wird erst Anfang Juni. Doch die Wahlbeteiligung könnte eben schon erste Hinweise geben. Eine Hauptverkehrsstraße im Süden der indischen Hauptstadt. Im Hintergrund ruft der Muezzin zum Nachmittagsgebet. Und Studentinnen und Studenten strömen aus der Jamia Millia Islamia, der größten islamischen Universität Delhis. Was Premier Modi jüngst gesagt hat, lässt die muslimischen Studierenden hier nicht kalt.
It's like divide and rule policy basically.
Eine Politik nach dem Motto Teile und herrsche sei das, sagt eine von ihnen. Es gehe also um Spaltung, um Unruhe. Und es ziele klar ab auf Muslime, so eine 19-Jährige. Das ist in höchstem Maße islamfeindlich. Er darf als Premierminister nicht einfach solche schlimmen Sachen sagen. Das heizt die ohnehin aufgeheizte Atmosphäre jetzt während der Wahlen noch weiter an.
So, yeah, you have to be very careful.
Zumal Konflikte zwischen Religionen in Indien schon lange schwelen und auch immer wieder in Gewalt münden. Zuletzt haben Hindu-Nationalisten verstärkt Moscheen ins Visier genommen. Sie fordern, dass einige Moscheen abgerissen werden, weil dort einst Hindu-Tempel gestanden hätten. Viele dieser Moscheen stammen aus der Zeit des islamischen Mogulreichs. Das umfasste einst große Teile des indischen Subkontinents und hat viel kulturelles Erbe hinterlassen. Das ist der Regierungspartei BJP um Premier Modi aber offenbar ein Dorn im Auge. Hindu-Nationalisten erklären Muslime immer wieder zu Eindringlingen in Indien. Benedikt Schulz über Geschichtspolitik in Wahlkampfzeiten.
Kaum ein Bauwerk in Indien ist berühmter als das Taj Mahal, auf der ganzen Welt bekannt als das Wahrzeichen Indiens. Es liegt etwa 200 Kilometer südlich der indischen Hauptstadt Neu-Delhi im Bundesstaat Uttar Pradesh. Und es ist das berühmteste Zeugnis für eine vergangene Epoche der indischen Geschichte, die mancher Politiker der Gegenwart am liebsten aus den Geschichtsbüchern streichen würde. Die Zeit der indischen Mogulherrscher und die in indischen Wahlkampfreden bis heute relevant ist. Yogi Adityanath, Regierungschef von Uttar Pradesh, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Indiens und damit einer der mächtigsten Politiker des Landes. Hier spricht er über Großmogul Jalaluddin Muhammad Akbar, genannt der Große, den bedeutendsten muslimischen Herrscher Indiens und über dessen Gegenspieler, den hinduistischen Fürsten Maharana Pratap Singh. Zwei Männer, die verfeindet waren vor über 400 Jahren.
Der Hindu-Fürst Maharana Pratap Singh sagte ihm: Ich kann dich nicht als meinen Herrscher akzeptieren, weil du ein Türke bist und immer bleiben wirst. Wenn wir nur einen Funken Selbstachtung haben, dann können wir keinen Ausländer akzeptieren, jemanden, der einer fremden Religion angehört. Dieser Mogul-Herrscher Akbar ist nicht groß. Maharana Pratap Singh aber ist es. Denn durch seine Taten und seine Würde hat er die Selbstachtung Indiens bewahrt.
Ebenso wie Indiens Premierminister Narendra Modi ist Yogi Adityanath Mitglied der hindu-nationalistischen Partei BJP. Und die zugrunde liegende Ideologie dieser Partei, die sogenannte Hindutva, baut auf einem ganz bestimmten Geschichtsbild auf. Dass nämlich die indischen Muslime Invasoren sind und Fremdkörper in einem ursprünglich rein hinduistischen Land.
Das ist sehr wirkmächtig und wird ja auch schon seit einigen Jahren genutzt.
Anna Kollatz ist Professorin für Islamwissenschaft an der Universität Heidelberg und dort Expertin für Indien in der Mogulzeit.
Islam und Muslime als etwas Fremdes zu sehen und damit eine Konstruktion einer einheitlichen Hindu-Nation zu ermöglichen und zu festigen, die ja so auch in Indien nicht existiert. Also ich meine, Indien hat allein 23 offizielle Sprachen, die kommen nicht irgendwo her und die Leute, die diese Sprachen sprechen, sind nicht alle Hindus in dem Sinne, wie das die Hindutva vielleicht gerne hätte. Da sind die Muslime, der muslimische Teil der indischen Geschichte, ja, vielleicht das willkommene andere, das man nutzen kann, um das eigene zu konstruieren.
Der Erfinder der Hindutva, Vinayak Damodar Savarkar, legte Anfang der 20er Jahre den Grundstein für dieses Geschichtsbild. In seinem Pamphlet Essentials of Hindutva, die Grundlagen der Hindutva, das er Anfang der 20er Jahre in britischer Gefangenschaft verfasste. Savarkar kämpfte gegen die Kolonialherrschaft der Briten. In seinem Werk argumentierte er, dass Indien nur für diejenigen Religionen Heimat sein könne, die ihren Ursprung in Indien selbst hätten, was sich gegen die Briten richtete, aber eben nicht nur. Ihm zufolge war vor allem die Zeit muslimischer Herrscher in Indien ein historisches Unrecht.
So there's a big development in the Gyanwapi case in Varanasi. ASI survey.
In der gegenwärtigen indischen Gesellschaft führt all das dazu, dass überall im Land Moscheen, die teils seit Jahrhunderten dort stehen, abgerissen werden sollen, weil dort vor noch längerer Zeit einst Hindu-Tempel gestanden haben sollen. Aktuellstes Beispiel: die Gyanwapi-Moschee in Varanasi. Sie stammt aus der Zeit des Mogulreichs. Traurige Berühmtheit hat in den 90er Jahren die Babri-Moschee in Ayodhya im Bundesstaat Uttar Pradesh erlangt. Weil nicht zuletzt BJP-Politiker verbreitet hatten, dass auf dem Gelände der Moschee einst ein Tempel für den Hindu-Gott Ram gestanden habe, wurde diese Moschee nach jahrzehntelangem Streit Anfang der 90er Jahre dem Erdboden gleichgemacht durch radikale Hindutva-Anhänger. Bei den folgenden Zusammenstößen zwischen Muslimen und Hindus kamen damals 2000 Menschen ums Leben. Anfang dieses Jahres wurde auf dem Gelände der neue Tempel für den Hindu-Gott Ram geweiht. Mit dabei Narendra Modi, der damit inoffiziell den Wahlkampf eindeutete.
Siyavar Ramachandra ki.
Heil dir, Lord Rama.
Siyavar Ramachandra ki. Siyavar Ramachandra ki.
Indien hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Und zu dieser sehr, sehr langen Geschichte gehört unter anderem eben auch, dass es Konflikte gab, entweder mit Invasoren von außen, wie zum Beispiel den Mogulen oder vorher den Leuten, die die Delhi-Sultanate gegründet haben, oder eben auch innerindische Machtkonflikte, Eroberungen und so weiter. Und ein wesentlicher Teil davon war, wenn man das Gebiet eines anderen Herrschers eroberte, eben auch seine religiösen Grundpfeiler sozusagen mitzuerobern und sich zu eigen zu machen. Also den Tempel des Gegners für seine eigene Hauptgottheit zu claimen oder eben eine Moschee draufzustellen.
Vielerorts habe das dazu geführt, dass unterschiedliche religiöse Traditionen architektonisch verschmolzen seien.
Die Archäologen nennen das Spolien, also die Verwendung von älteren Resten sozusagen von Bauwerken, irgendwelchen Hindu-Tempeln zum Beispiel, die in Moscheen oder in Minarette eingebaut werden oder eben auch in andere Tempel eingebaut werden, um sozusagen da eine Fusion des Alten mit dem Neuen und dann natürlich die neue Oberherrschaft des neuen Eroberers zu repräsentieren.
Doch anstatt diesen Verschmelzungsprozess als Teil der indischen Kulturgeschichte anzuerkennen, konstruierten viele Hindu-Nationalisten eine Art hinduistische Vorzeit mit einem einheitlichen Hindu-Glauben, meint Kollatz. Die allerdings hat es so nie gegeben. Doch wer waren die Mogulen, deren Geschichte viele Hindu-Nationalisten am liebsten ausradieren wollen? Sie waren nicht die ersten Muslime auf dem indischen Subkontinent, aber sie waren die mit Abstand erfolgreichsten. In den 1520er Jahren eroberte Zahir ad-Din Muhammad, genannt Babre, der Tiger, Delhi und Agra im heutigen Uttar Pradesh und gründete das Reich der Mogulen auf den Überresten des ebenfalls muslimischen Sultanats von Delhi. Babre war ein Nachkomme des Mongolenherrschers Timur und stammte aus dem heutigen Usbekistan. Das Mogulreich erstreckte sich zeitweise fast über den gesamten indischen Subkontinent. Eine Zeit kultureller Blüte, deren künstlerische und architektonische Zeugnisse bis heute bewundert werden. Vor allem, der Erfolg der Mogulen beruhte darauf, dass der Islam für ihre Herrschaft gar nicht zentral war. Denn die Mehrheit der Menschen unter ihrer Herrschaft waren keine Muslime und konnten mit islamischen Herrschaftsmethoden nichts anfangen.
Und deshalb haben die Mogulen sehr, sehr schnell angefangen, ein Herrschaftsrepräsentations- und auch Legitimationssystem zu entwickeln, das, nennen wir es mal in dicken Anführungszeichen, indische, weil das auch sehr diverse Einflüsse sind, ne? Also indische Einflüsse aufnimmt und verarbeitet und damit Leute, die sie neu antreffen, da auf dem Subkontinent an sich anbindet. Und damit ist eigentlich das Mogulreich sehr schnell ein zwar irgendwo noch islamisch geprägtes, aber eben auch genauso indisch geprägtes Reich, das vielleicht auch gerade deswegen so eine Faszination ausüben konnte und kann.
Als der bedeutendste Herrscher gilt Jalaluddin Muhammad Akbar, der das Reich fast 4 Jahrzehnte lang regierte. Gerade Akbar gilt als besonders tolerant, was Religion betrifft. Er schaffte nicht nur die für Nichtmuslime geltende Kopfsteuer ab, sondern hatte großes Interesse an den anderen Religionen seines Reiches. Bis hin zum Versuch, eine Art gemeinsame, neue Religion für Hindus und Muslime zu begründen. Auch, aber nicht nur aus machtpolitischen Erwägungen.
Ja, das Ansinnen war eben tatsächlich zunächst einmal die Menschen, die am Hof zusammenkamen und die ja für den Herrschaftserhalt wichtig waren, auf eine gemeinsame Basis zu stellen. Diese Basis konnte nicht mehr rein eine islamische Herrschaftsidee sein. Dafür hat er einen eigenen Ort eingerichtet, in dem solche Religionsdiskussionen, wird es häufig genannt, durchgeführt wurden und wo man versucht hat, gemeinsame Positionen letztendlich zu finden und auf diesen dann, auf Persisch heißt es Dine Ilahi, auf Deutsch ist es übersetzt worden als göttliche Religion oder Gottesreligion zu begründen, um eine besondere Bindung an diesen Herrscher zu schaffen, die dann eben nicht rein politisch war, sondern die auch mit so einer Art religiösen, mystischen Überbau sozusagen verbunden war.
Diese neue Religion blieb zwar historische Episode und konnte sich nie durchsetzen. Aber die Mogulen und unter ihnen vor allem Akbar versuchten sich an der Herausforderung, vor der auch die Gründer der Republik Indien standen. Eine gemeinsame Identität für Menschen unterschiedlicher Religionen in einem religiös diversen Land zu schaffen. Für rund 200 Jahre waren die Mogulen da sehr erfolgreich.
Die haben natürlich auch Fehler gemacht, ist ganz klar. Und da gab es auch religiöse Konflikte und die waren auch durchaus mal heiße Konflikte, sprich es gab Krieg zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, aber alles in allem hat dieses Reich ganz gut funktioniert. Und ich finde es sehr, sehr traurig, dass man ja, versucht, das aus der Geschichte rauszuschreiben.
Wie verbreitet das Bild der fremden Invasoren ist, hat auch der indische Premierminister Narendra Modi erneut verdeutlicht. Während einer Wahlkampfveranstaltung kritisierte er, dass Oppositionspolitiker Videos von sich gepostet hätten, in denen sie Fleisch während eines für Hindus heiligen Monats zubereiten. Das würde die religiösen Gefühle von Hindus verletzen und sei, so sagte er, Ausdruck der Ideologie der Mogul-Invasoren.
In Indien wird derzeit nicht nur um Wählerstimmen gekämpft, sondern auch um das Bild der eigenen Geschichte. Diese Kontroverse zusammengefasst hat Benedikt Schulz. Sie hören die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk und wir machen weiter mit einer weiteren historischen Kontroverse. Auch hier geht es um das islamische Erbe, aber nicht in Indien, sondern in Spanien und Portugal. Denn auch die Iberische Halbinsel war einst islamisches Herrschaftsgebiet. In weiten Teilen des Mittelalters befand sich dort das islamische Al-Andalus. Und das gilt bis heute oft als vorbildliche Epoche des Zusammenlebens von Menschen islamischen, christlichen und jüdischen Glaubens. Andere Stimmen hingegen sagen das genaue Gegenteil. Juden und Christen seien damals unterdrückt worden. Judith Leister über Al-Andalus als Projektionsfläche.
Probablemente el artefacto religioso más importante que nos queda de la cultura islámica de España es la Gran Mezquita de Córdoba.
Die Moschee von Córdoba mit den markanten rot-weißen Torbögen, die hier in einem Werbefilm als wichtige Spur der islamischen Kultur in Spanien gefeiert wird, entstand im 8. Jahrhundert unter muslimischer Herrschaft. Im 13. Jahrhundert, nach der Wiedereinnahme der Stadt durch christliche Heere, wurde sie zur Kirche. Unter den Bewohnern von Córdoba gäbe es allerdings ein Bewusstsein für den Doppelcharakter des Gebäudes, sagt Historikerin Maribel Fierro.
Die meisten Menschen in Córdoba sagen, wenn sie dorthin gehen, ich gehe in die Moscheekathedrale. Es gefällt mir, dass sie es so ausdrücken.
Fierro, Professorin für Nahoststudien am Nationalen Forschungsrat in Madrid, hat untersucht, wie Muslime, Juden und Christen im historischen Al-Andalus zusammenlebten. Für einen Zeitraum von fast 800 Jahren stand die Iberische Halbinsel unter muslimischer Herrschaft. Al-Andalus nannten die Araber diese Periode ab 711, die mit Fortschritten in der Landwirtschaft, prächtigen Moscheen und einer Blüte von Kultur und Gelehrsamkeit in Verbindung gebracht wird. Im Jahr 1492 setzten christliche Heere der muslimischen Herrschaft ein Ende. Bis heute gilt Al-Andalus den einen als Vorbild für die friedliche Koexistenz der Religionen und den anderen als Beweis für das Gegenteil.
Es gibt die, die Al-Andalus als Ort preisen, an dem in Europa verschiedene Religionen zusammenleben konnten. Das gilt dann als Beweis dafür, dass ein solches Zusammenleben auch heute funktionieren könnte und lässt es als Paradies erscheinen. Doch kaum sind die Bücher über Al-Andalus als Paradies geschrieben, produzieren wieder andere Bücher, in denen Al-Andalus als Hölle bezeichnet wird, die Lage der Juden und Christen als schrecklich. Das würde ich die Dämonisierung von Al-Andalus nennen.
Doch wie gut funktionierte das Zusammenleben der Religionen wirklich? Rechtliche Gleichstellung gab es nicht. In Al-Andalus lebten die Konfessionen nach einem in der islamischen Welt verbreiteten Modell zusammen.
Im Islam gibt es einen rechtlichen Status für alle, die monotheistischen Religionen angehören, aber keine Muslime sind. Juden und Christen leben unter muslimischer Herrschaft nach dem Jimma-Pakt. Der Staat verpflichtete sich, diese Gruppen zu schützen, im Austausch für Unterwerfung und eine Sondersteuer, die Muslime nicht zahlen mussten.
Juden und Christen hatten nicht dieselben Rechte wie Muslime, konnten aber ihre Religion ausüben. Juden genossen in Al-Andalus relative Toleranz, anders als im christlichen Europa. Einige bekleideten sogar hohe Staatsämter. Deswegen sei Al-Andalus für viele Juden ein positives Modell gewesen, sagt Maribel Fierro. Der deutsch-jüdische Historiker Heinrich Grätz hat die maurische Zeit in Spanien sogar ein goldenes Zeitalter genannt, was auch eine Kritik an der christlichen Mehrheitsgesellschaft seiner Zeit war.
Für viele Gruppen war und ist Al-Andalus ein positives Modell. Zum Beispiel für die europäischen Juden des 19. Jahrhunderts. Sie dachten, dass das Modell von Sefarad, so nannten sie Al-Andalus, in dem die Juden sich arabisierten, ihre Identität aber trotzdem nicht verloren, ihre Gemeinschaften gestärkt hat.
Dennoch gab es Exzesse, wie das Massaker von Granada im Jahr 1066. Damals wurde dem jüdischen Wesir Josef bin Nagrilla vorgeworfen, mit seiner Überheblichkeit den Schutzpakt gebrochen zu haben. Die muslimische Bevölkerung von Granada verübte daraufhin ein Massaker, dem rund 4000 Juden zum Opfer fielen. Im Jahr 1492, nach der Niederlage der muslimischen Heere, wurden die Juden von den katholischen Königen Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragonien vertrieben. Die Muslime zwang man erst zur Konversion zum Christentum und wies sie im frühen 17. Jahrhundert ebenfalls aus. Und die christliche Perspektive auf Al-Andalus? In Spanien stand lange nicht das Zusammenleben der Religionen im Vordergrund, die Convivencia, sondern die Reconquista, die Rückeroberung der iberischen Halbinsel. Fast während der gesamten muslimischen Herrschaft hätten Christen versucht, die Halbinsel zurückzuerobern. Das Ziel dieser Erzählung, den christlichen Besitzanspruch zu untermauern, sagt Maribel Fierro.
Wenn man die Geschichte der christlichen Eroberung der iberischen Halbinsel als Rückeroberung erklärt, heißt das, die Christen hatten ein Recht auf das Land und die Muslime, von denen die meisten übrigens lokale Konvertiten waren, hatten kein Recht auf das Land.
Auch der spanische Diktator Franco hat den Begriff Reconquista für politische Zwecke benutzt und wandte ihn auf andere Gruppen an.
Franco vertrat einen ideologischen Nationalkatholizismus. Darin spielte der Begriff Reconquista eine prominente Rolle. Er sah sich als Wiedergänger der Reconquista, diesmal nicht gegen Muslime, sondern gegen Kommunisten, Sozialisten und Liberale.
Reconquista ist bis heute ein Kampfbegriff der Ultrarechten. Zum Beispiel für den französischen Politiker Éric Zemmour, der seine frisch gegründete islamfeindliche Partei 2021 in Reconquête umbenannte. Die historische Vertreibung der Muslime aus Spanien dient ihm als Vorbild für eine Politik, welche die Rechte von Muslimen in Frankreich massiv einschränken will. Ganz anders dagegen die Sichtweise muslimischer Vertreter auf Al-Andalus. Gerade in der Kolonialzeit hätten arabische Nationalisten Al-Andalus zum Erfolgsprojekt verklärt, sagt Maribel Fierro.
Das an die Christen verlorene Land wurde zum Paradies. Den arabischen Nationalisten der Kolonialzeit bot Al-Andalus eine Gelegenheit, stolz zu sein, trotz der harten Kolonialherrschaft. Die Idee, dass sie wieder so groß werden könnten wie in der Vergangenheit.
Auch der heutige türkische Staatspräsident Erdogan beruft sich auf Al-Andalus. Mit Verweis auf die eingangs erwähnte Moscheekathedrale in Córdoba ordnete er vor 3 Jahren die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee an. Die einstige Krönungskirche der byzantinischen Kaiser hatte schon einmal 500 Jahre als Moschee gedient, bevor sie 1935 zum Museum wurde.
Jetzt wurde die Kirche wieder zur Moschee, mit dem Argument, dass die alte Moschee in Córdoba ja auch als Kirche diente. Und warum solle man dann nicht die Hagia Sophia als Moschee nutzen?
Über 1300 Jahre nach der Eroberung der iberischen Halbinsel durch muslimische Truppen und über 500 Jahre nach deren Rückzug ist Al-Andalus noch immer ein Zankapfel und wird für politische Zwecke instrumentalisiert. Maribel Fierro hält ein Ende des Streits für vorerst nicht absehbar.
Das ist ein Ping-Pong-Spiel. Die Wahrheit ist weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Wir sollten die Geschichte von Al-Andalus respektieren und nicht für aktuelle Anliegen missbrauchen.
Die erinnerungspolitische Debatte um Al-Andalus, zusammengefasst von Judith Leister. Und das war Tag für Tag, Redaktion Luisa Mayer. Nach den Nachrichten gibt's hier den Marktplatz mit Manfred Kläuber. Es geht dann um störungsfreien Fernsehempfang. Ich bin Christian Röther. Danke für Ihr Interesse.